Willkommen und hallo zum Podcast Schaffe, Schaffe, Städtebauer, heute mit Johannes und Jonas. Und wir reden mit euch über das Thema demografischer Wandel. Was bedeutet das für die Kommunen, für die Arbeit in den Kommunen und wie kann man damit umgehen? Das Ganze machen wir am Beispiel der Initiative der Dortmunder Wirtschaftsförderung, TUDO. Die soll reagieren auf verschiedene Herausforderungen, die die Wirtschaftsförderung für Dortmund erkannt hat. Das sind die sogenannten 4Ds, die Dekarbonisierung, Digitalisierung, Deglobalisierung und Demografie. Dabei muss man sagen, das hängt alles sehr eng zusammen, aber wir werden uns heute insbesondere auf die Demografie konzentrieren. Und dabei werde ich jetzt im ersten Teil des Podcasts durch das Thema demografischer Wandel führen. Das bedeutet, ich rede über die Grundlagen. Was ist der demografische Wandel? Warum gibt es ihn? Was sind die Einflussfaktoren? Dann, warum ist das eigentlich wichtig? Wir reden über Arbeit, also hat das mit Arbeit zu tun? Wie wirkt sich das auf die Wirtschaft und Arbeitsmarkt aus? Zuletzt spreche ich über die Situation in Deutschland, Dortmund, und Johannes wird dann später auf unser Beispiel eben TUDO eingehen. Dann reden wir jetzt zuerst über die Frage, was ist eigentlich der demografische Wandel? Erstmal habe ich eine wissenschaftliche Definition mitgebracht, die ich aus einem Buch habe. Und zwar versteht man unter dem Begriff demografischer Wandel die Verschiebung der Altersstruktur der Bevölkerung von einer jüngeren hin zu einer älteren Bevölkerung. Das ist ein Prozess, der sich weltweit beobachten lässt, in Deutschland allerdings besonders stark. Insgesamt bedeutet das, dass Deutschland einfach älter wird, kurz gesagt. So weltweit lässt sich beobachten, dass die Kinder pro Frau ab- und die Lebenserwartung zunehmen. Und da haben wir auch direkt schon zwei ganz entscheidende Parameter, was den demografischen Wandel beeinflusst. Aber auf die werde ich jetzt gleich nochmal genauer eingehen. Was ich noch sagen will, ist, dass sich grundsätzlich der demografische Wandel auch nicht aufhalten lässt. Das bedeutet, dieser Trend mit weniger Kinder pro Frau und höherer Lebenserwartung, der sich eben auf jeden Kontinenten beobachten lässt. Europa und auch einige asiatische Länder, genauso wie Nordamerika, sind da schon deutlich weiter vorne als beispielsweise afrikanische Länder oder andere asiatische Länder. Aber grundsätzlich lässt sich das nicht aufhalten. Das ist eben ein Megatrend und das ist jetzt einfach so. Wir müssen in Zukunft lernen, damit einfach umzugehen in der älter werdenden Gesellschaft. Was bedeutet eine älter werdende Gesellschaft eigentlich? Also wir kennen alle die Bevölkerungspyramide aus den Schulbüchern vermutlich schon. Die fängt ja so um 1910, kommt meist die erste Abbildung, und 1900 ist das tatsächlich eine Pyramide. Also es gibt sehr viele junge Jahrgänge und im Grunde jedes Jahr, das eben älter wird, geht der Balken ein bisschen weiter in die Mitte auf beiden Seiten. Und das bedeutet schlicht, dass die jüngeren Jahrgänge stärker sind als die älteren Jahrgänge. So kommt diese Pyramidenform. Das hat sich allerdings natürlich schon geändert. Das wird dann ja erst, bildet sich da dieser Bauch aus. Ich hoffe, ihr habt das alles vor Augen. Denn Bilder kann ich ja hier nicht zeigen. Jedenfalls der Bauch, das sind die Babyboomer. Und der wandert einfach immer weiter nach oben. Und jetzt sind wir in der Situation, wo diese Bevölkerungspyramide fast schon umgedreht ist. Das heißt, sie wird nach unten hin immer dünner und nach oben eigentlich dicker. Es gibt also mehr ältere Jahrgänge, zahlenmäßig stärkere ältere Jahrgänge als jüngere. Wenn wir uns überlegen, warum geschieht der demografische Wandel, dann gibt es drei wichtige Punkte, die wir uns angucken müssen. Drei Parameter, die auch beeinflussen, wie stark geschieht der. Das sind zum einen die Lebenserwartung, die Geburtenzahl und der Wanderungssaldo. Und die gucken uns jetzt mal einzeln an. Zuerst die Lebenserwartung, die ist hier bei uns ziemlich hoch. Vor 100 Jahren waren es knapp unter 60 Jahre, also 1920 knapp unter 60 Jahre. Für Frauen ein bisschen mehr als für Männer. 2024, also 100 Jahre später, sind es für Frauen 83 und für Männer 78 Jahre. Das bedeutet, da hat sich innerhalb von 100 Jahren wirklich sehr viel getan. Die Leute werden deutlich älter. Der zweite Punkt ist die Geburtenrate. Die ist seit den 60er Jahren unter 2,1 und seitdem ist sie wieder ein Stück hochgegangen. Also unter 2,1 würde ich vielleicht erklären. Das ist nämlich das Niveau, von dem man ausgeht, dass in modernen Industriestaaten sich damit die Bevölkerungszahl halten lassen würde. 2,1 Kinder pro Frau. Das heißt, wenn wir da drunter sind, dann wächst die Bevölkerung auf natürliche Weise nicht mehr, sie schrumpft stattdessen. Und in der Situation sind wir, auch wenn nach einem besonderen Tief ist die Zahlen wieder ein bisschen hochgegangen. Das ändert sich immer so ein bisschen, aber seit Corona sind die Zahlen wieder stark runter.
Okay, und wie hat sich das Ganze so entwickelt?
Also ich kann dir mal ein paar Zahlen nennen. 1995 hatten wir schon mal eine sehr niedrige Geburtenrate mit 1,25. Das hat sich dann bis 2016 ab 2016 ist die Geburtenrate ziemlich hoch, also ein bisschen bis dahin auf 1,6 ungefähr gestiegen und bleibt dann bis 2021 auch immer um diesen Wert 1,6, 1,55, sowas in die Richtung. Tatsächlich lässt sich beobachten, in anderen EU-Staaten ist das teilweise noch ein Stück höher. Also Frankreich zum Beispiel hat eine hohe Geburtenrate, anderen ist es niedriger. Italien, Spanien zum Beispiel sind Länder mit sehr niedriger Geburtenrate. Seit 2021 haben wir wieder einen Einbruch in den Geburtenzahlen und zwar auf 1,34 sind die letzten Zahlen für 2024. Also wieder deutlich niedriger als dieser 1,6 und wir sehen, das geht ziemlich schnell. Also wir hatten eben bis 2021 hatten wir noch diese relativ hohen Geburtenzahlen, 1,6 und ja, seit 2022 sind sie eben eingebrochen, so.
Okay, und warum ändert sich das so stark?
Also mich hat auch überrascht, wie schnell sich das ändern kann, wie stark und wie schnell. Da gibt es verschiedene Punkte, die dann großen Einfluss drauf haben. Das erste ist die Familienpolitik. Das ist ganz wichtig. Also welche Unterstützungsleistung, welche Infrastruktur bringt der Staat Familien eben gegenüber auf und was ist auch generell die Einstellung in der Gesellschaft zur Frage der Kinder. Ja, da kann man beobachten, dass so seit 2015 ungefähr, seit der zweiten Hälfte der 10er Jahre hat da ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Also wir sehen das beispielsweise mit dem Kindertagesstättenausbau, der relativ stark forciert wird. Das ist also der eine Punkt, der dazu beigetragen haben mag, dass die Zahlen eben bis 2021 relativ hoch sind. Das andere ist die wirtschaftliche Situation. Also es spielt eine große Rolle, ob man Kinder haben will oder nicht, oder ob man den Kinderwunsch aufschiebt, ob man eben den Eindruck hat, in Zukunft auch wirtschaftlich sicher dazustehen. Das ist also wichtig. Und dann gibt es noch die Frage der Krisen. Also das ist irgendwie offensichtlich. Wir leben gerade in einer Zeit, wo wir irgendwie das Gefühl haben, multiple Krisen, die Corona-Krise, direkt danach Ukraine. Und das hat natürlich auch einen großen Einfluss. Also man kann jetzt im Fall von Corona nicht so genau sagen, diese geringe Geburtenrate, die jetzt gerade da ist, liegt das wirklich auch an der Corona-Krise selber oder hat das andere Gründe, weil es ja eben noch, also es ist ja erst seit 2 Jahren ungefähr so stark eingebrochen. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass Menschen da dann eben auch in dieser unsicheren Zeit tendenziell den Kinderwunsch eher aufschieben. Also das heißt nicht, dass sie gar keine Kinder bekommen, aber später. Also zusammenfassend zu dem Punkt lässt sich sagen, dass die Geburtenrate sich teilweise ziemlich schnell ändert, auch relativ stark und sich aber grundsätzlich beeinflussen lässt.
Okay, aber die Stadt kann ja jetzt dagegen nichts unternehmen, oder?
Ja, also ich würde sagen, die Stadt kann tatsächlich auf die viele der Dinge, die ich gerade genannt habe, hat sie ja wenig Einfluss. Auf wirtschaftliche Situationen, Entscheidungen hat sie wenig Einfluss. Auf die Familienpolitik kann sie eigentlich keinen Einfluss nehmen. Und Krisen natürlich, äußere Krisen kann sie erst recht nicht verhindern oder ändern. Allerdings in der Umsetzung. Also beispielsweise geht es ja bei der Familienpolitik stark um den Kita-Ausbau. Und da ist natürlich die Stadt ganz besonders gefragt, wo finden Kitas Platz. Es geht darum, Personal einzustellen, Kinderbetreuung. Das heißt, da ist die Stadt eigentlich schon, hat sie schon einige Ansätze, wo sie auf jeden Fall versuchen kann, die Situation da für Eltern besser zu machen. So, das ist der Punkt Geburtenrate. Dann gibt es zuletzt, also ich habe ja jetzt früher schon mal über die natürliche Bevölkerungsentwicklung gesprochen, also die Bevölkerungsentwicklung, die es ohne Zuwanderung gäbe, einzig aufgrund von Sterberate und Geburtenrate. Jetzt ist aber Wanderung natürlich ein ganz besonders wichtiger Teil dieser ganzen demografischen Gleichung. Also die kann eben positiv sein, das ist bei uns auch so. Und dann natürlich diese älter werdende Bevölkerung tendenziell jünger machen, vor allem eine schrumpfende Bevölkerung natürlich vom Schrumpfen im Grunde abhalten. Und das ist das, was in Deutschland passiert ist, denn wir haben ja eine wachsende Bevölkerung und das liegt eben an der Zuwanderung. So. Zuwanderung ist dann auch für uns die entscheidende Stellschraube, wenn wir über den demografischen Wandel reden und auch insbesondere, da kommen wir ja gleich noch zu, über den Fachkräftemangel und überhaupt Arbeitskräftemangel. Das bedeutet, eigentlich ist eine starke Zuwanderung notwendig, aber der politische Ausblick ist ja irgendwie unklar, sehen wir es in letzter Zeit. Der Trend ist, Zuwanderung wird weiter stattfinden und davon gehen auch die meisten Szenarien aus, aber es ist eben die Frage, wie viel wird das auch sein und davon hängt dann eben auch die Alterszusammensetzung der Bevölkerung ab. Bereits jetzt ist es ja auch so, dass Diversität in Gesellschaft und in Arbeitsmärkten beide eine ziemlich große Rolle spielen. Es ist also einfach eine Tatsache und für die Stadt auch im Grunde relativ wenig zu beeinflussen. Also Zuwanderung hängt ja auch eher von äußeren Faktoren ab, staatlichen Entscheidungen, aber auch einfach politischen Entwicklungen in den Ländern, aus denen die Menschen dann eben zuwandern. Und da kann die Stadt ja eigentlich nichts tun. Aber auch hier genauso wie bei der Bei der Geburtenrate und bei der Kinderbetreuung hat die Stadt dann ja in der praktischen Umsetzung doch eben wieder relativ viele Ansätze, wo sie halt sagen kann, wir bemühen uns beispielsweise, neue Arbeitskräfte möglichst gut zu integrieren. Also nochmal zusammenfassend, unsere drei wichtigen Parameter, also auch Einflussmöglichkeiten, Stellschrauben, sind die Lebenserwartung, die Geburtenzahl und die Zuwanderung. Und da zeigt sich zum einen der begrenzte Handlungsspielraum der Kommune, denn viele Entwicklungen, viele globale Entwicklungen kann die Kommune einfach gar nicht beeinflussen. Da wäre dann eben die nationale Ebene gefragt und selbst die stößt ja oft an ihre Grenzen. Das ist das eine. Aber wir sehen eben auch, dass die Kommune doch einige Ansätze hat, denn gerade in der Umsetzung von vielen, also Dinge, mit denen sie einfach umgehen muss, weil sie da keine Wahl hat, Zuwanderung, Geburtenzahl ist mehr oder weniger extern gegeben für die Stadt, aber die Stadt kann zusehen, dass sie das eben gut umsetzt. So, das ist auch ihre wichtige Aufgabe. Und jetzt habe ich zum Abschluss von dieses ersten Teils, wo wir über demografischen Wandel reden, nochmal ein paar Zahlen, und zwar das Medianalter, also genau das mittlere Alter, 50% der Bevölkerung sind älter, 50% sind jünger. In Deutschland ist von 2010 bis 2020 um 2 Jahre gestiegen. Das bedeutet von 44,2 auf 45,9 Jahre innerhalb von gerade mal 10 Jahren. Und das ist noch langsamer als der EU-Durchschnitt, der ist nämlich 2,6 Jahre im gleichen Zeitraum. Und Deutschland gehört damit bereits zu den ältesten Ländern der Welt. Also es gibt Länder, die sind noch älter. Japan insbesondere ist ja das älteste Land und hat da dann auch fast schon eine Vorreiterfunktion, kann man sagen. Aber Deutschland ist eben doch auch bereits relativ alt. Die Personen im potenziell erwerbsfähigen Alter, das ist für uns eine besonders wichtige Zahl, wenn wir dann jetzt auch gleich zu den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt kommen, die sind im Zeitraum 2010 bis 2020 um 0,7% zurückgegangen in Deutschland. Das geht also noch, vor allem wenn man sich den EU-Vergleich anguckt, das sind nämlich EU-weit minus 2%. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann wird die Erwerbspersonenzahl auch stark abnehmen. Also da ist natürlich schwierig, da so Vorausberechnungen irgendwie sicher zu machen, aber die Schätzungen sind auf jeden Fall zwischen minus 5 Millionen und minus 2 Millionen bis 2035, also schon relativ bald. Und bis 2065 zwischen minus 10 und minus 5 Millionen, je nachdem, wie stark man, also welche Geburtenzahlen man annimmt in einzelnen Szenarien und welche Stärke an Zuwanderung. Das bedeutet, je höher die Geburtenzahlen, auch je höher die Zuwanderung, desto weniger Fachkräfte, weniger Erwerbspersonen werden wir am Ende verlieren. Und wenn wir dann eine niedrige Geburtenrate haben und niedrige Zuwanderung, dann werden wir eher bei diesen minus 5, minus 10 Millionen bis 2035, bis 2060 landen. Haben wir mehr Zuwanderung, höhere Geburtenzahl, dann werden es eher um die minus 2 Millionen bis 2035 und minus 5 Millionen bis 2060 sein.
Und was bedeutet das jetzt für die Zukunft der Arbeit?
Also demografischer Wandel, das können wir als Megatrend bezeichnen und das bedeutet, es hat eigentlich Einfluss auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und da gehört natürlich auch Wirtschaft und Arbeit dazu, das ist ganz klar. Das heißt, wir können uns jetzt mal den Arbeitsmarkt zum Beispiel angucken, das ist ganz bedeutend, da verlieren wir eben große Zahlen an Arbeitskräften und Fachkräften. Das ist also ein ganz entscheidendes Problem, über das ja auch schon viel geredet wird, der Fachkräftemangel. Das ist gerade schon, ja, also relativ präsent, aber tatsächlich wird das erst viel stärker werden, so ab den 2030er Jahren. Gerade haben wir vor allem in bestimmten Branchen Probleme, das sind insbesondere Pflege, das ist ja auch ein großes Thema, aber auch im Bau gibt es große Probleme, die Stellen zu besetzen, Einzelhandel genauso und auch noch andere Branchen. In Zukunft wird das deutlich weiter, also deutlich breiter in mehreren Branchen auftreten. Das heißt, wir haben also Probleme für die Firmen, Stellen zu besetzen, das ist eins. Das andere ist aber, dass das Alter auch die Produktivität reduziert, also wir sind weniger produktiv im Alter, das ist wichtig, das werden wir gleich auch am Ende meines Teils nochmal hören. Ja, das ist ein Problem für die Wirtschaftsentwicklung, das Wirtschaftswachstum insgesamt. Also vielleicht kennen wir den Begriff der demografischen Dividende, wenn man eine gut ausgebildete junge Bevölkerung hat. Und in Deutschland haben wir vielleicht jetzt eher eine gut ausgebildete, aber halt alte Bevölkerung. Und genauso wie die demografische Dividende ein großes Plus für das Wachstum sein kann, ist es hier umgekehrt. Das bedeutet Schätzungen bis 2030, dass wir minus 1%, also 1% Wachstum verlieren aufgrund des Fachkräftemangels insbesondere, also dass offene Stellen nicht besetzt werden können, der ja eben eine Folge des demografischen Wandels ist. Also die Wirtschaft wird dadurch schon stark belastet. Und das Problem daran ist, dass das strukturelle Probleme sind. Das heißt, Potenzialwachstum, also das ist das Wachstum, was ein Land haben könnte, wenn jetzt äußere Faktoren, wenn es keine Krisen gibt, einfach gesagt. So, wenn das Land bestmöglich ausgelastet, wenn die Wirtschaft bestmöglich ausgelastet ist, das ist das Potenzialwachstum. Und das sinkt in Deutschland schon seit vielen, vielen Jahren. Und das ist das eigentliche Problem. Das bedeutet, wir haben nicht nur konjunkturelle Probleme, also die kurzzeitig auftreten, sondern strukturelle Probleme. Und das wird auch insbesondere vom Arbeitskräftemangel verursacht. Dann haben wir Auswirkungen auf die sozialen Sicherungssysteme, das heißt Rente und auch da wieder Pflege. Pflege sowieso der Arbeitskräftemangel, aber eben auch die Frage, wer bezahlt denn das eigentlich? Das Gleiche bei der Rente. Also wir haben eben immer weniger Arbeitnehmer, immer weniger arbeitende Bevölkerung, die ja zahlen muss für immer mehr, also Empfängerbevölkerung, die beispielsweise eben Rente beziehen oder Pflege aufgrund des Systems in Deutschland, dass eben die arbeitende Bevölkerung die Rente zahlt für diejenigen, die früher für die Rentenempfänger, als die noch gearbeitet haben, die Rente bezahlt haben. So, das heißt, wir müssen irgendwie zusehen, wie kriegen wir das alles finanziert, und das führt uns natürlich zu staatlichen Einnahmen, also da muss es dann eben Zuschüsse geben aus den Steuern in die Rente, und das wird die staatlichen Einnahmen belasten. Aber genauso, wenn wir Wirtschaftswachstumseinbußen haben, das wirkt sich auf Steuereinnahmen aus. Das heißt, grundsätzlich die staatlichen Einnahmen werden also weniger werden, aber die Notwendigkeit, da mit Geld zu unterstützen, wird eher stärker. Und zuletzt noch die politischen Entscheidungen. Also ja, wo geht das Land eigentlich hin politisch? Hängt ja sehr stark von der Meinung, öffentlichen Meinung ab, vom Wahlergebnis auch. Und da ist es ja natürlich so, dass es einen immer größeren Anteil an älteren Menschen, an der Wählerbevölkerung auch gibt. Und der Anteil an jüngeren Menschen nimmt immer weiter ab. Und da habe ich jetzt mal einen relativ, eindrücklichen Vergleich vielleicht. Und zwar gibt es weniger Eltern von minderjährigen Kindern in Deutschland, als es ADAC-Mitglieder gibt. Das heißt, wenn wir jetzt so über Fragen nachdenken, für wen tut die Politik was, wen nimmt sie besonders in den Blick, dann ist es vielleicht naheliegend zu sagen, dass Eltern von kleinen Kindern und die kleinen Kinder selber möglicherweise nicht so stark im Blick stehen wie andere Gruppen. Also alte Menschen, zahlenmäßig stark überrepräsentiert, aber eben selbst ADAC-Mitglieder, also Autofahrer klassischerweise, haben vielleicht eine stärkere Lobby, als das eben Eltern oder werdende Eltern haben. Dann werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Situation in Deutschland und auch in Dortmund speziell. Und grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass der demografische Wandel in verschiedenen Regionen auch ganz verschieden ausgeprägt ist. In vielen Regionen in Westdeutschland übersteigen die Wanderungsgewinne einer Stadt die Sterbeüberschüsse. Also Sterbeüberschüsse sind eigentlich der Normalfall. Es sterben mehr Leute, als geboren werden. Und dann ist eben die Frage, gibt es Wanderungsgewinne und übersteigen die Wanderungsgewinne diese Sterbeüberschüsse? Und das ist in vielen Regionen Westdeutschlands tatsächlich der Fall. Da stechen natürlich einige Boomstädte besonders heraus. Also wir kennen beispielsweise Hamburg, Berlin, München sind so klassische Boomstädte. Aber Köln und Frankfurt zum Beispiel gehören auch dazu und die haben schon negative Wanderungssalden. Das bedeutet, zum Beispiel in Köln gibt es tatsächlich einen Geburtenüberschuss als Ausnahmemaß. Wird mehr geboren als gestorben und deswegen wächst die Stadt noch leicht. Das ist die Situation in den meisten Gebieten Deutschlands, aber gerade im Osten Deutschlands gibt es einige abgehängte oder gibt es großflächig abgehängte Regionen. Auch im Westen gibt es einige abgehängte Regionen, in denen sich das Bild ein bisschen anders zeigt. Und auch in Dortmund so, dass die Sterbeüberschüsse die Wanderungsgewinne übersteigen. Das bedeutet, es sterben mehr Leute, es sterben mehr Leute, als geboren werden. Und es sterben aber auch so viele, dass die Wanderungsgewinne das nicht mehr ausgleichen können. Deswegen würde also die Bevölkerung eigentlich schrumpfen.
Aber Dortmund wächst ja schon wieder, oder nicht?
Ja, genau. Dortmund wächst eigentlich auch schon seit langer Zeit wieder oder seit vielen Jahren wieder. Und das ist eigentlich einzig aufgrund der Außeneinwanderung. Das bedeutet Menschen, die von außerhalb Deutschlands nach Deutschland einwandern und da dann sich in Dortmund ansiedeln. Das ist der Grund, warum Dortmund als Stadt jetzt noch weiter gewachsen ist zuletzt. Und bis 2035 geht jetzt das Statistikamt der Stadt auch davon aus, dass das ungefähr gleich bleiben wird. Ich meine, also es ist auch da schwierig, da so Berechnungen oder Prognosen zu treffen, aber davon kann man also ausgehen. Es könnte gleich bleiben. Bei Veränderungen in der Altersstruktur natürlich. Das bleibt so, Dortmund wird nach wie vor älter werden, auch wenn die Bevölkerungszahl gleich bleibt. Die Dortmunder Wirtschaft ist eigentlich auch zurzeit in einem guten Zustand. Also wir haben zum Beispiel die höchste Zahl an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten jemals in Dortmund. Also auch mehr als damals zu den Hochzeiten von Stahl und Kohle. Und der Boom ist eigentlich seit der Finanzkrise. Das ist ein Boom eben, der jetzt ja schon über 10 Jahre anhält und uns zu dieser Situation geführt haben. Oliver Walter, das ist der Projektleiter der Dortmunder Wirtschaftsförderung für das Projekt TUDO, mit dem haben wir nämlich ein Interview geführt, hat uns auch gesagt, dass Dortmund gerade eher Probleme damit hat, Unternehmen Flächen zur Verfügung stellen zu können, als dass es Probleme zu wenig Interesse an Flächen und an Neuansiedlungen hat oder auch an Erweiterung von bestehenden Unternehmen, insbesondere auch tatsächlich Erweiterung von bestehenden Unternehmen als Neuansiedlungen. Ja, das sieht also ganz gut aus. Und dann kann man auch sagen, dass Dortmund relativ junge Arbeitskräfte hat. Und weil es eine Studentenstadt ist, hat es eben auch noch eine recht hohe junge Bevölkerung. In Zukunft allerdings wird sich das ein bisschen anders darstellen. Und zwar gehen in Dortmund ungefähr 50.000 Babyboomer bald in Rente, also ziemlich viel. Und jetzt wird davon ausgegangen, dass bis 2050 das Erwerbspersonenpotenzial, also wie viele Personen arbeiten könnten, also in dem arbeitsfähigen Alter sind, zwischen 20 und 65, dass das bis 2050 um 5,4% abnimmt. Und das klingt ja eigentlich, also ist viel. Im Vergleich mit dem Rest von Deutschland ist das allerdings ganz gut. Wir haben ja vorhin gehört, im optimistischen Szenario gibt es 5 Millionen Arbeitskräfte weniger als jetzt. Jetzt sind es 43 in 2060. Das wäre also dann eine Schrumpfung, die doppelt so groß wäre wie die in Dortmund. Und da zeigt sich eben, dass Dortmund als Großstadt einfach einen Vorteil hat. Denn ländliche Regionen sind noch deutlich stärker betroffen vom demografischen Wandel und auch vom Arbeitskräfteproblem als eben Großstädte. Aber bereits heute, also wir haben darüber gesprochen, es gibt bestimmte Branchen, da gibt es besondere Probleme und das ist in Dortmund auch so. Das heißt, es gibt eigentlich überall Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung.
Okay, und was kann man denn dagegen tun?
Das ist eine gute Frage. Das ist nämlich auch ein bisschen schwierig. Also es gibt verschiedene Ansätze. Allerdings muss man sagen, dass auf dem großen Level, da kann Dortmund eben als Stadt auch wieder relativ wenig tun. Wir sind also eher hier auf Bundesebene oder noch weiter drüber. Zum einen ist wichtig, dass wir jetzt in unseren Kapitalstock investieren. Also wir haben eben ja, oder Produktionsfaktoren sind Arbeit und Kapital. Wenn es weniger Arbeit gibt, dann müssen wir den menschlichen, den Produktionsfaktor eben ersetzen durch Maschinen. Und das wäre also eine Möglichkeit, eben zu investieren. Allerdings wissen wir auch, jetzt gerade auch ganz besonders, dass Deutschland damit ja eher ein Problem hat. Also die privaten und öffentlichen Investitionen sind auf dem Tiefstand und die Rahmenbedingungen sind eben auch nicht gut. Das bedeutet, das ist schon mal eine Möglichkeit, die nicht so genutzt wurde, auch insbesondere in den letzten Boomjahren. Zum anderen haben wir dann noch zwei weitere Strategien, auf die ich eben gestoßen bin, die jetzt vielleicht auch nicht so schön klingen. Das eine ist die Steigerung der Erwerbsquote und die ist schon relativ hoch in Deutschland mit 89% nämlich. In bestimmten Gruppen gibt es noch Potenzial, aber beispielsweise, wenn man jetzt dran denkt, so klassischerweise würde einem vielleicht einfallen, Frauenerwerbsquote, die ist in Deutschland auch schon ziemlich hoch. Das bedeutet, da gibt es nicht mehr so viel Potenzial. So Sachen vielleicht zum Beispiel von Teilzeit auf Vollzeit erhöhen, ja, aber das ist größtenteils ausgeschöpft und das bedeutet, uns bleibt noch die Erhöhung des Arbeitsvolumens. Und das ist eigentlich ja nicht so schön. Mehr arbeiten klingt erstmal so, als würde es das heißen und kann es auch heißen. Also einfach mehr Stunden machen, dann wird eben mehr Arbeit erledigt. Kann eigentlich auch heißen, dass man produktiver arbeitet, dass man also mehr in der gleichen Zeit erledigt. Das sollte es natürlich hoffentlich heißen. Das sind jedenfalls unsere Strategien. Das bedeutet, da wird man sich schon auch, gerade wenn es um die Frage geht, Arbeitsvolumen zu erhöhen, wird man vielleicht schon dann auch manchmal sehen, irgendwie so wie jetzt geht es nicht weiter. Und wir sehen eben, wie gesagt, das sind Punkte, da kann Dortmund jetzt als Stadt eigentlich im Grunde nichts tun. Also außer eben mit weichen Strategien dann vielleicht versuchen, die ein oder andere Stellschraube da zu beeinflussen. Aber da kommen wir dann, oder kommst du ja auch gleich noch zu. Dann werde ich jetzt noch mein Fazit für meinen Teil geben, dann bin ich schon fertig. Also wir haben für Dortmund vielfache Transformationsherausforderungen. Wir haben ja jetzt auch nur über den demografischen Wandel geredet. Das hängt ja auch eng zusammen mit vielen anderen Punkten. Das sagt auch Oliver Walter von der Wirtschaftsförderung.
Irgendwie hängt alles mit allem zusammen und alles ist demografischer Wandel.
Und die Energiewende, Digitalisierung und die Änderung der Arbeitskultur haben wir zum Beispiel da gar nicht angesprochen bisher. Es wäre auch zu umfangreich. Ja, das bedeutet, wir müssen das also immer auch noch mit anderen Themen zusammen betrachten, wenn man das ganze Bild haben möchte. Dann haben wir eben als einengende Faktoren, dass die Stadt und eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten sind eben der geringe Einfluss der Stadt auf die Ursachen dieser demografischen Herausforderung und der enge finanzielle Spielraum, das kennt man auch. Und gleichzeitig haben wir aber auch viele Ansatzpunkte, wie die Stadt in der Umsetzung einiges machen kann. Beispielsweise ist das der Kita-Ausbau, der Schulausbau, Ausbildung, Bemühungen um Fachkräfte, Sensibilisierung von Firmen für das Thema und viele andere. Und ja, da wirst du uns, glaube ich, jetzt mehr noch erzählen können.
Wir fragen uns ja in dieser Folge, inwiefern der demografische Wandel eine Herausforderung für Kommunen darstellt. Nachdem wir uns jetzt mit den Grundlagen beschäftigt haben, schauen wir uns an, was Kommunen machen können. Unser Ziel ist es, Lösungsmöglichkeiten am Beispiel der To-Do-Initiative zu zeigen. Um diese Frage zu beantworten, haben wir uns aktuelle wissenschaftliche Literatur angeguckt, sowie ein Interview mit Olbe Walter geführt, welcher das Projekt To-Do leitet. Außerdem haben wir Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken einer solchen Initiative im Rahmen einer SWOT-Analyse gegenübergestellt.
Was ist denn To-Do eigentlich? Stell uns das doch mal vor.
Genau, wie schon am Anfang erwähnt, ist die Initiative von der Dortmunder Wirtschaftsförderung in Kooperation mit dem InnoLab Zukunft Arbeit Dortmund ins Leben gerufen. Das InnoLab ist ein Zusammenschluss aus der Dortmunder Verwaltung mit verschiedenen Akteuren, wie zum Beispiel ArbeitsvertreterInnen. Geplant wurde die Initiative etwa 2023 und 2024 ist To-Do gestartet. Die Initiative wurde im selben Jahr mit dem Deutschen Demografiepreis ausgezeichnet. Im Jahr 2025 sollen die ersten Projekte entworfen und umgesetzt werden. Inhaltlich beschäftigt sich To-Do also mit Fragen zur Zukunft der Arbeit und versucht mit folgenden Methoden Antworten zu finden. Mithilfe von Öffentlichkeitsarbeit und einer Social-Media-Kampagne soll die Stadtgesellschaft auf die zukünftigen Herausforderungen aufmerksam gemacht werden. Außerdem sollen alle relevanten Akteurinnen zusammengeschlossen werden. Dies geschah im Rahmen der To-Do-Eventwoche, auf die ich später nochmal eingehen werde. Ein weiteres Ziel ist das Identifizieren von Potenzialen mithilfe von Wissenstransfer und einem datengestützten Wissensmanagement. Hierfür werden wissenschaftliche Studien und Untersuchungen durchgeführt. Man will aber auch neue Impulse setzen, beispielsweise beim Thema Fachkräftemangel und neuen technologischen Entwicklungen.
Was hat das Ganze dann mit Raumplanung zu tun?
Genau, sowohl methodisch als auch inhaltlich hat die Initiative Berührungspunkte mit der Raumplanung. Die Zukunft der Arbeit wird sich unter anderem auf die Standortpolitik von Dortmund auswirken. In unserem Fall greift die Dortmunder Wirtschaftsförderung in die Wachstums- und Beschäftigungsdynamik des Unternehmenssektors ein. Diese Dynamik wird sich in Zukunft aufgrund des demografischen Wandels ändern, da zum einen Unternehmen ihren Standort aufgeben, zum anderen aber suchen Unternehmen wie Startups neue Flächen. Diese werden andere Anforderungen an den Standort haben als die alten Unternehmen, zum Beispiel eine gute PNV-Anbindung oder eine attraktive Lage. Aus einer methodischen Perspektive hingegen ist die Initiative ein informelles Instrument der Stadtentwicklung. Das bedeutet, dass die Initiative nicht rechtlich formalisiert oder standardisiert ist, wie beispielsweise im Bebauungsplan, und nicht direkt rechtsverbindlich ist. Das Ganze ist als Bottom-up-Prinzip aufgebaut, bedeutet man beteiligt Bürgerinnen und Bürger in einem konsensorientierten Verfahren, was auch bei To-Do der Fall ist, da zum Beispiel die Eventwoche für Bürgerinnen und Bürger öffentlich zugänglich war. Außerdem spielt die Kommunikation eine große Rolle. To-Do versteht sich als Zukunftslabor und Medienkampagne. Bedeutet letztendlich, dass hier auch Teile von kommunikativer Planung eine Rolle spielen. Solche informellen Instrumente haben natürlich auch Stärken und Schwächen. Und diese schauen wir uns jetzt zusammen an unserem Fallbeispiel To-Do an. Die Initiative hat Ende April 2024 eine Eventwoche veranstaltet, wo ausgewählte Akteurinnen aus dem Arbeitsmarkt sowie Bürgerinnen und Bürger eingeladen waren. Ziel der Veranstaltungswoche war es, verschiedene Themen zu diskutieren und daraus To-Dos für Dortmund abzuleiten.
Das klingt ja erstmal gar nicht schlecht.
Positiv an der To-Do-Initiative ist die Bildung von Netzwerken und die Aktivierung der verschiedenen Akteurinnen und Akteure. Während der Eventwoche waren Unternehmerinnen und Vertreterinnen aus der Handwerkskammer, von der IHK oder auch von den Dortmunder Stadtwerken eingeladen. Durch die direkte Beteiligung von Akteurinnen und Bürgerinnen identifizieren sich diese stärker mit dem Projekt. Außerdem ermöglicht ein partizipativer Ansatz eine verbesserte Legitimation und konsensuale Entscheidungsfindung. Durch den Einsatz verschiedener kreativer Methoden erhofft man sich, dass man auf neue Ideen kommt. Also kein langweiliger Workshop, sondern in diesem Fall eine Eventwoche, welche cool aufbereitet wurde. Die Eventwoche wurde sogar live gestreamt, aufgenommen und ist auf YouTube verfügbar.
Man bemüht sich also schon mal ein bisschen was anders zu machen, ist auch digital dabei. Hat die Kampagne denn auch Schwächen oder Risiken?
Bei informellen Formaten besteht das Risiko, dass bestimmte Gruppen nicht angesprochen oder repräsentiert werden. Das wurde auch bei unserem Interview mit Oliver Walter angesprochen.
ist immer diese Themenkomplexität, ja, den Leuten verständlich zu machen, alles hängt mit allem zusammen. Das Risiko ist immer, dass du Leute vergisst und nicht mitnimmst, ja, also dass du irgendwelche wichtigen Player verlierst, weil du kannst probieren, alle einzuladen, aber am Ende des Tages triffst du an einem Tisch ja auch die willigen Leute, die sagen, ja, ich will jetzt an diesem Thema arbeiten. Und da besteht immer die Gefahr, dass man Leute vergisst.
Die hohe Komplexität des Themas kann laut Oliver Walter sowohl ein Risiko als auch eine Chance sein.
Und die Gefahr ist, die sich daraus noch ergibt, ist im Prinzip ja, dass viele noch nicht verstanden haben in einer Stadt, und das ist auch völlig normal, also das ist überhaupt keine schlechte Bewertung, das ist nur eine Gefahr, dass sie eben Dinge neu machen müssen. Und viele halten an Alten fest und verstehen nicht, dass man mal einen Reset-Knopf drücken kann.
Ein weiteres Risiko ist die Umsetzbarkeit der Projekte. Während der Eventwoche wurden 67 To-Dos aufgeschrieben. Hier sind zwar viele zum Thema demografischer Wandel, aber auch zur Energiewende, Fachkräftemangel oder auch neuen Technologien in der Arbeitswelt.
Kannst du uns nochmal sagen, was unter einem To-Do eigentlich zu verstehen ist und wer macht die alle? Also wer setzt die um?
Also To-Dos sind die Ergebnisse aus der Eventwoche, welche als Projekte umgesetzt werden sollen. Darunter fallen ganz verschiedene Aspekte, dazu komme ich gleich noch. Der Eigenanspruch von To-Do ist eine schnelle Projektumsetzung. Im Jahr 2025 sollen innerhalb von 3 bis 6 Monaten die Projekte entworfen werden. Zum Beispiel wurde für Auszubildende festgehalten, dass der ÖPNV verbessert werden soll und dass ein Angebot an Wohnungen für Azubis existieren soll. Bereits heute gibt es mit dem Programm Dozubi Plus eine Möglichkeit, dass Dortmunder Unternehmen Unterstützung von der Wirtschaftsförderung erhalten, zum Beispiel für die Wohnungssuche.
Dann erzähl uns mal was zu den Chancen. Was können wir uns von dem Projekt erhoffen?
Zuallererst, durch die Medienkampagne schafft die Wirtschaftsförderung Bewusstsein für das Thema demografischer Wandel, sowohl bei Arbeitgebern, Arbeitnehmern als auch bei der Stadtverwaltung. Das meinte auch Oliver Walter.
Also ich sehe bei den Chancen jetzt schon, dass wir messen uns ja irgendwie werden wir uns ja an diesen vielen To-Dos messen lassen, die wir aufgeschrieben haben. Und wir haben das jetzt alles ja sortiert und sehen jetzt schon, in wie vielen Bereichen wir schon was tun.
Zweiter Punkt, während der Eventwoche haben sich ja viele Akteure mit der Wirtschaftsförderung, aber auch untereinander vernetzt. Diese Vernetzung kann zu Synergieeffekten führen, beispielsweise Kooperationen zwischen Arbeitgebern und der Wirtschaftsförderung zur Gewinnung von Fachkräften. Dadurch bleiben Unternehmen länger am Standort Dortmund und tragen zu einer positiven Stadtentwicklung bei. Dann natürlich auch das Thema Standortmarketing. Wenn die Kampagne in Zukunft gut läuft, ist das ja gute Werbung für den Standort Dortmund. Dann wissen Unternehmen, okay, die Stadt kümmert sich um uns, wir bleiben hier und erweitern uns. Oder andere Unternehmen wollen hier einen Standort gründen. Dann haben die Bürgerinnen und Bürger auch attraktive Arbeitsplätze.
Okay, ich denke, die Initiative haben wir jetzt ganz gut verstanden. Welche Lösungsmöglichkeiten haben denn Kommunen, um mit dem Thema demografischer Wandel umzugehen? Und sollen jetzt alle Kommunen so eine Kampagne starten?
Meiner Meinung nach ist solch eine Initiative eine gute Möglichkeit, um das Thema demografischer Wandel sichtbar zu machen. Was ich mir noch wünschen würde, ist die Einbindung dieser Kampagne in umfassende Entwicklungskonzepte, beispielsweise Masterpläne. Damit erreicht man zum Beispiel die Verstetigung, welches das Thema demografischer Wandel und Zukunft der Arbeit langfristig in die Stadtentwicklungspolitik implementiert. Außerdem sollte das Thema demografischer Wandel integrativ gedacht werden. Nicht nur in der zukünftigen Arbeitswelt, sondern auch in anderen Bereichen wie im Wohnsektor oder Verkehr wird es Auswirkungen geben. Das denkt die To-Do-Initiative schon jetzt in vielen Bereichen mit, zum Beispiel in der Infrastruktur. Es ist natürlich noch zu früh, um abschließend über die Kampagne zu urteilen. Schließlich läuft diese ja die nächsten Jahre und die Projekte müssen auch noch umgesetzt werden. Und was meinst du, Jonas?
Ja, also ist ein bunter Blumenstrauß auf jeden Fall, To-Do. Da ist viel dabei, viele Themen. Ich könnte auch sagen, es umfasst alles irgendwie und die Gefahr ist ja auch immer, dass es dann nichts umfasst. Das sehe ich also so ein bisschen. Da muss also muss die Wirtschaftsförderung sehen, dass sie sich da nicht verliert. Aber wenn sie das eben schafft, dann würde ich sagen, es schafft eben Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für das Thema demografischer Wandel, für die anderen Themen, die ja auch Bestandteil von To-Do sind, über die wir jetzt nicht geredet haben, genauso. Und nicht zuletzt, wir haben über die eingeschränkten Handlungsspielräume gesprochen. Die Stadt kann auch gar nicht so viel tun und innerhalb eben dessen, was sie tun kann, würde ich sagen, dass das eben was ist. Also die Stadt versucht wirklich was, setzt sich wirklich hin und das finde ich ziemlich gut. Sie sagt ja auch explizit, auf andere Ebenen will sie nicht warten, EU, Bund, Land. Und da würde ich sagen, im Rahmen dessen, was wir besprochen haben, ist das ein sehr guter Ansatz.
Ja, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.
Und hoffen, euch hat die Folge gefallen.